Okay. Es kam heute ein Wort zu mir und dieses Wort, das ist das Wort Unglaube. Und in diesem Zusammenhang habe ich gehört, Unglaube ist Lüge. Glaube ist die Wahrheit. Der Glaube Jesu Christi, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ist der Glaube, den die Bibel von uns erwartet. Was heißt die Bibel? Die Gott von uns erwartet, ist Glaube und somit der Glaube nicht nur an die Wahrheit, sondern der Glaube der Wahrheit. Unglaube ist genau das Gegenteil. Und wenn wir im Unglauben sind, dann sind wir in der Lüge. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Dann sind wir in der Lüge. Dann wirkt die Kraft der Lüge in uns und hält uns ab, dass die Wahrheit durchkommt. Und deswegen versammeln wir uns immer wieder, damit die Wahrheit unser Leben bestimmt, damit die Wahrheit immer verwurzelter wird in unserem Herzen, damit die Wahrheit fest gegründet ist in unserem Herzen, ja, damit, wenn der Feind mit der Lüge kommt, die Wahrheit, das Schwert der Wahrheit, die Lüge zerschlägt und dass die Lüge nicht durchkommt. Also Unglaube ist Lüge. Glaube ist, der Glaube ist, den Gott von uns erwartet, ist die Wahrheit. Der Teufel wirkt den Unglauben, Gott wirkt den Glauben. Ist eigentlich ganz einfach. Ne? So, und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er als Person ist die Wahrheit. Und wenn er als Person die Wahrheit ist, dann sind in ihm alle Wahrheiten enthalten. Alle Wahrheiten zusammen ergeben die Wahrheit. Und wenn alle Wahrheiten in deinem Herzen sind, wenn alle Wahrheiten in meinem Herzen sind, dann habe ich das Bild Jesu Christi. Dann bin ich nach seinem Bild gestaltet. Ist eigentlich ganz einfach, ja. Oh, Hunger nach Wahrheit, Hunger nach Wahrheit. Wahrheit, immer rein. Komm rein, Wahrheit, in mein Leben. Komm rein in mein Herz, Wahrheit. Wahrheit, komm rein. Ja, das heißt also, ich muss die Wahrheit essen. Die Wahrheit beständig in mein Herz aufnehmen, indem ich das Wort lese und indem ich der Predigt der Wahrheit zuhöre. Und wenn ich die Wahrheit in mir aufnehme, dann bekomme ich Erkenntnis der Wahrheit, dann bekomme ich Erkenntnis Jesu Christi. Und die Erkenntnis Jesu Christi bewirkt, dass das, was ich mit Jesus mitgeschenkt bekommen habe, alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, erhalte. Lasst uns doch mal aufschlagen, 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Da heißt es tatsächlich Vers 3, ja, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, ich mag dieses Wort nicht. Luther, was hast du da für ein Wort ausgepackt? Eine andere Übersetzung sagt, alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel. Schlachter sagt, zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Ich mag aber die Übersetzung, ich weiß nicht, welche das ist, vielleicht die von mir selber, Elberfelder. Nochmal Luther, bitte. Alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, das ist Frömmigkeit. Göttlicher Wandel ist Frömmigkeit. Alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen. Wessen? Durch die Erkenntnis Jesu Christi. der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also wodurch wird uns alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, zuteil? Durch die Erkenntnis Jesu Christi. Und die Erkenntnis Jesu Christi ist unter anderem nichts anderes, als ihn als die Wahrheit zu erkennen und somit die Wahrheiten, die in ihm sind, zu erkennen. Und das ist nicht nur ein Wissen, im Griechischen gibt es zwei Worte für erkennen. Das eine Wort ist Gnosis, das meint einfach, dass man das verstanden hat, ja, dass einem das bewusst ist, was mit irgendeinem Satz oder einer Aussage gemeint ist. Und dann gibt es das Wort Epignosis. Und das Wort Epignosis meint, Adam erkannte Eva und Eva wurde schwanger. Das heißt also, die beiden hatten ein intimes Verhältnis und dadurch wurde dann die Eva schwanger. Adam erkannte Eva. Und wir sollen Jesus erkennen. Das hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern im Geist ein intimes Verhältnis zu haben mit Jesus. Das heißt also ein Erlebnis, ihn erleben. Und das hatten wir ja vor 14 Tagen, wo ich zum Schluss darauf hinkam, dass wir Jesus doch erleben wollen, mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Natürlich erlebe ich meine Frau, wenn sie mir gutes Essen kocht. Ja, aber ich erlebe sie nicht, sondern nur das, was sie da gerade macht. Es geht also bei dieser Erkenntnis Epignosis darum, innige Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Nicht seine Werke allein genießen, sondern ihn selber. Ihn selber. Und natürlich haben wir da in Teilbereichen mit ihm geistliche, intime Gemeinschaft. Aber das ist zu wenig. Ja? Es muss tiefer gehen, es muss tiefer gehen, tiefer gehen. So, und durch die Erkenntnis wird uns zuteil, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Und wir wissen, das habe ich oft genug gesagt, was göttlicher Wandel ist. Göttlicher Wandel ist nichts anderes, als so zu leben, wie Jesus gelebt hat, als er auf Erden ging, wie er gewandelt ist. Er hat die Kranken geheilt, er hat Brot und Fisch vermehrt, er hat böse Geister aus Menschen ausgetrieben, er hat Tote auferweckt, er ist auf dem Wasser gegangen. Ja, er hat so viel, er hat Wasser in Wein verwandelt, er hat so viel Göttliches getan. Ja, das war ein göttlicher Wandel. Und ich gehe da nicht von ab. Ich möchte da hineingelangen. Ich möchte in diese Erkenntnisgemeinschaft mit Jesus gelangen, in diese Epignosis-Gemeinschaft mit Jesus, in diese intime geistliche Gemeinschaft mit ihm. Das möchte ich. Da stricke ich mich nach aus. Hatte mal ein Auto und das hatte dann die Mucken und dann setzte irgendein Pott aus, ja, das heißt also am Motor, und dann fuhr er auf einmal langsamer und dann ging das wieder, dann fuhr er wieder schneller. Was will ich damit sagen? Manchmal bin ich in dieser intimen Gemeinschaft, dann ist das wunderbar und plötzlich ist das wieder weg und dann geht das Leben wieder langsamer. Und macht nicht so einen Spaß. Kennst du das auch? Ja? Also, wir wollen doch nicht in diesem Stotter, in diesem Stotterverhältnis zu Jesus sein. Da wollen wir doch raus, oder? Aber ich sage euch ein Geheimnis. Wir sagen, es ist wichtig, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Begegne mir. Ich möchte dich erleben. Weil Wir wissen gar nicht von uns aus, wie das geht, in diese innige, tiefe geistliche Gemeinschaft mit Jesus zu gelangen. Wir wissen ja, das hat unser Pastor uns gesagt, das Wort Gottes lesen, der Predigt des Glaubens zuhören, das Wort Gottes beten, es proklamieren, in der Fürbitte verwenden, es immer wieder sprechen, auswendig lernen, ja, das können wir tun. Aber das andere muss von Jesus kommen. Ich hätte mich nicht bekehrt, wenn ich Jesus nicht erlebt hätte. Da war ich viel zu stolz dazu und hatte keine Lust, mich in irgendeiner Demut zu bewegen, weil das war ein schreckliches Gefühl für mich. Weiß nicht, wie es dir ging. Die meisten wollen sich nicht bekehren, weil sie ihren Stolz, ihre Arroganz oder Hochmut nicht verlieren wollen. Weil für einen Hochmütigen ist Demut ganz was Schreckliches. Das ist, hängt zusammen mit einem ganz schrecklichen Gefühl. Ich weiß, wovon ich spreche. Demut mochte ich überhaupt nicht. Und heute, ja. Heute, ja. Aber es ist durch Prozesse gegangen, ja, dass der Stolz gebrochen wurde. Aber er wurde, die Spitze meines Stolzes wurde gebrochen, da war ich noch nicht bekehrt und ich sah Jesus am Kreuz. Und wie gesagt, ich habe das schon oft hier uns mitgeteilt, er lebte, es war wie eine Holographie, ich war in meinem Zimmer und er schaute in meine Augen und ich schaute in seine Augen und ich sah seine Liebe zu mir und die überwältigte mich und diese Augen sprachen, dass ich nicht verloren gehen muss und. Ja, und ich weinte und weinte und weinte und weinte und weinte. Und die Spitze meines Stolzes war gebrochen. So, und von daher war, ja, wenn die Spitze des Stolzes gebrochen ist, dann ist schon eine gewisse Demut da. So, und da, ab dem Zeitpunkt wollte ich Jesus. Und dann ist er mir durch Menschen aus Hannover begegnet, in Stadthagen. Ich war mit meiner damaligen Freundin dort im Park bei dem Finanzamt in der Gegend und wir wollten noch einen Joint rauchen. Und dann war da die Gruppe aus dem Jesus-Treff aus Hannover und die sprachen uns an, die sangen da Lieder und die sprachen uns an und wir gingen mit ihnen, wir hörten ihnen zu und dann war da eine christliche Versammlung und da waren wir mit dabei. Die mochte ich nicht so sehr, die christliche Versammlung, aber die Leute mit denen, ja, die aus Hannover da waren, war es sehr angenehm und wir sprachen mit ihnen und die sprachen mit uns und luden uns ein, nach Hannover zu kommen, in Jesus-Treff. Und irgendwann war es soweit, dann war ich dort in Hannover im Jesus-Treff und dann habe ich mich bekehrt und dann wurde für mich gebetet und ich merkte, wie der böse Geist durch Gebet aus mir herausfahren musste und wie Jesus in mich hineinkam. Ich bat Jesus in mein Leben und er kam in mein Leben und ich war aus Gott geboren und war ein neuer Mensch geworden. Ja, Halleluja. Ja, da hatte ich schon gleich eine intime Gemeinschaft mit Jesus. Die Bibel sagt, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Zuerst. Nicht ich habe ihn zuerst geliebt, sondern er hat mich zuerst geliebt. Und diese Liebe zu mir, die hat er in dieser Vision mir gezeigt und durch seine Augen zu mir gesprochen. So, das heißt also, wir fragen nach Jesus, aber von ihm muss es kommen, denn er hat mich zuerst geliebt. Und das wird auch immer so bleiben. Er hat mich zuerst geliebt. In diesem Moment liebt er mich zuerst. In diesem Moment liebt er dich zuerst. In diesem Moment liebt er dich zuerst. Das dürfen wir nicht vergessen. Und seine Liebe bewirkt Gegenliebe. Seine Liebe erfüllt mich und mit Liebe erfüllt kann ich mit der Liebe, die er mir gegeben hat, ihn zurücklieben. Und dann geschieht das auch, dass wir uns untereinander lieben können. Wenn ich nicht erfüllt bin mit seiner Liebe und mir wird gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben, dann sage ich, ja, mach doch mal vor. Ne? Ich kann dich nur lieben, wenn die Fülle seiner Liebe in mir ist. Und von daher ist es wichtig, dass wir untereinander nachsichtig sind. Kann mal sein, dass wir einen schlechten Tag hatten und der Teufel uns abgelenkt hat und die Liebe Gottes ist nicht so gegenwärtig. Und dann brauchen wir erstmal wieder das Bewusstsein, dass er mich liebt. Dann benötigen wir die geistliche Atmosphäre, dass ich geliebt bin, dass wir geliebt sind. Und dann können wir uns untereinander lieben. Jesus sagt, dass die Herrlichkeit Gottes uns eint. Wir können keine Einheit, nicht in unserer kleinen, noch nicht mal in unserer kleinen Gemeinde, können wir Einheit bewirken. Auch zwischen Karin und mir, zwischen uns, gibt es keine Einheit, wenn die Herrlichkeit Gottes das nicht bewirkt. Und die Herrlichkeit Gottes ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, ist Freundlichkeit. So ist das. Ja, ich benötige Gnade. Wir benötigen Gnade. Wir benötigen es, dass die Herrlichkeit Gottes uns eint. Und von daher, ich stehe für Einheit im Leibe Christi, aber diese Einheit ist nicht machbar. Die ist nicht machbar. So viele Christen versuchen, eine Einheit hervorzubringen. Ich denke gerade daran, vor 30 Jahren war eine menschengemachte Einheit unter den Gemeinden in Hannover. Und die hatte keinen Bestand. Heute sind die Gemeinden untereinander alle gegeneinander, auch wenn sie nach außen hin sich freundlich gegenübertreten und es wird rumgeheuchelt. So sieht das aus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Geist der Herrlichkeit. Und somit ist es der Heilige Geist, der die Einheit wirkt. Wenn der Heilige Geist in unserer Gemeinde nicht wirkt, dann sind wir verloren. Nicht verloren, dann geht es nicht ab in die Hölle, sondern als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wir benötigen den Heiligen Geist. Ich kann hier keine Einheit wirken. Das kann nur der Heilige Geist. Auch du kannst hier keine Einheit wirken. Das kann nur der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist das macht, dann stimmt er uns, wie man eine Gitarre stimmt oder ein Klavier, sodass wir zusammen harmonieren. Und wenn es ein Klavier ist, dann ist der Klavierspieler der Heilige Geist. Und Jesus ist natürlich im Heiligen Geist gegenwärtig. Und der Heilige Geist und somit Jesus möchte mit oder auf uns spielen. Du bist der reagiert. Wenn eine Taste des Klaviers gedrückt wird, dann kommt der entsprechende Ton aus dem Klavier. Aber die Taste musste bewegt werden, damit im Klavier etwas angeschlagen wird und damit der Ton herauskommt. Und ich möchte eine Taste sein am Klavier Gottes. Das ist riesengroß, das Klavier. Das ist nicht nur die Jesusgemeinde hier in Rinteln, sondern es betrifft alle Christen, alle lebendigen Christen, alle aus Gott Geborenen, alle wiedergeborenen Christen weltweit. Und ein jeder ist eine Taste, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben. Ein jeder ist eine Taste. Und unser Gott bewirkt, ja, wenn er auf dem Klavier spielt, dass wir zusammen eine wunderbare Melodie sind. Das heißt also, der Heilige Geist trainiert uns, er bewirkt, ja, wenn er sagt, tu das, er bewirkt, dass wir das tun können. Und ich stimme ein, ja. Und selbst dieses Ja ist von ihm gewirkt. Warum? Weil in der Bibel steht, dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt. Also, was können wir noch dazu tun? Hallo? Hallo? Gar nichts! Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sind Gottes Kinder geworden. Und die Kinder Gottes haben Gottes DNA. Die Kinder Gottes sind eins mit Gott. So wie Jesus eins war mit dem Vater. Nur unsere Seele spielt noch nicht mit. Aber die kriegt der Heilige Geist auch noch hin und er gestaltet sie als Braut Jesu Christi. Im Geist sind wir vollkommen eins mit dem Vater im Himmel, sind wir vollkommen eins mit dem Sohn Gottes, sind wir vollkommen eins mit dem Heiligen Geist. Und jetzt muss unsere Seele in diese Übereinstimmung gebracht werden mit unserem aus Gott geborenen Geist. Und das kriegt unsere Seele nicht hin. Also, du bekommst das nicht hin, in Übereinstimmung zu kommen mit dir aus dem Geist geboren. Deine Seele bekommt das nicht hin. Aber der Heilige Geist bekommt es hin. Es geht alles von Jesus aus. Und wir, Kreuz. Das heißt, ich kann nichts dazu tun. Gar nichts. Und wenn ich es versuche, etwas dazu zu tun, durch irgendetwas Gutes tun, dann ist das Gutes tun sogar Sünde. Ist das nicht heftig? Ja, diese Botschaft, die möchte kaum jemand hören. Aber Apostel Paulus schreibt, dass wir uns im Glauben betrachten sollen, für mit Christus am Kreuz gestorben. Und wenn man mit Christus am Kreuz gestorben ist, was ist man dann? Na, sag's lauter.
Tot!
Und ein Toter kann nichts mehr machen. Den kannst du verletzen. Wenn er tot ist, dann schreit er nicht. Den kannst du treten, den kannst du gegen die Wand schlagen, den Toten. Der ist nicht mehr verletzt. Obwohl er verletzt worden ist. Aber da kommt keine Reaktion. Keine Reaktion, die normalerweise von einem Menschen kommt, wenn er verletzt worden ist. Mit Christus gestorben. Ja, und wir werden trainiert. Ne? Ich werde beständig daran erinnert, das gehört jetzt, sagt der Geist Gottes zu mir, das gehört jetzt zum Trainingsprogramm. Und ich sage, nein, das nervt. Das gehört zum Trainingsprogramm, sagt er. Okay, dann besonders auch beim Autofahren. Ne? dann komme ich runter. Na gut, dann fahre ich eben dahinterher. Dann fährt der Unglaube halt voran. Ihr kennt diese Schlangen, ja, ganz vorne ein ganz langsamer. Und es hat mal jemand mir ein Beispiel gegeben und der sagte, er fuhr mal hinter einem LKW her und auf dem LKW stand Unglaube. Firma Unglaube. Und dann wurde ihm bewusst, so mancher Pastor ist wie ein LKW, auf dem Unglaube steht. Und er fährt voran. Ach, und man denkt, ach, ich möchte, und man kann nicht vorbeifahren, weil viele Kurven kommen. Ich möchte doch vorne dran sein. Warum bin ich jetzt hier bei dem Pastor in der Gemeinde? Hier geht es ja kaum vorwärts. Und das hat oft zu mir gesprochen, wenn vorne in einer Autoschlange einer langsam fuhr und man musste ganz hinten hinterherfahren. Man konnte nicht überholen, weil die Autoschlange so lang war. Und dann habe ich oft zu Karin gesagt, der Unglaube fährt voran. Der Unglaube hat die Führung da vorne. Das gehört zum Trainingsprogramm. Ne? Geduld tut euch Not, sagt die Bibel, damit ihr den Willen Gottes tut. Okay, der Unglaube. Der Unglaube ist Lüge. Der Glaube Gottes ist die Wahrheit. Und in diesem Zusammenhang, ja, oftmals, wenn wir selber für uns beten oder für uns beten lassen, wenn da eine Krankheit ist, dann merkt man regelrecht Unglauben in sich selber. Kennt ihr das? Der spricht sogar manchmal ganz laut. Und das ist Lüge. Der Unglaube ist Lüge, aber der Unglaube ist auch eine geistliche Kraft. Die geistliche Kraft der Lüge. Und die müssen wir überwinden. Da sagt der Apostel Paulus, kämpft den guten Kampf des Glaubens und ergreift das ewige Leben. Oder ergreift, wenn wir eine Heilung benötigen, ergreift die Gesundheit. Wir haben zu kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte, Gewalten, gegen Fürstentümer der Finsternis, gegen böse Geister und Dämonen, die unter der Himmelswelt sind. Die Mächte und Gewalten und die Fürstentümer der Finsternis, gefallene Engel, die sind oberhalb unseres ersten Himmels, im zweiten Himmel. Aber die bösen Geister und die Dämonen, die sind unter der Himmelswelt. Das sind ausführende Organe der gefallenen Engel, die bösen Geister und die Dämonen. Und die Dämonen, das sind die Geister, die vor der Sintflut in den Nephilim waren. Die Nephilim, das waren Halbgötter. Diese Nephilim waren Engel, Menschen. Die Engel, 200 an der Zahl, kamen auf die Erde, sahen die Menschentöchter, die waren sehr hübsch und die haben sich Menschenfrauen genommen. Diese Engel konnten sich verwandeln, konnten einen menschlichen Körper annehmen und haben gezeugt und haben Halbgötter gezeugt. Und die nennt die Bibel, ich glaube im Hebräischen oder Griechischen, egal, Nephilim. Nephilim. Und diese Wesen, diese Halbgötter, die sind in der Sintflut in den Wassern umgekommen. Und die Geister dieser Nephilim, die suchen sich seitdem Menschen, menschliche Körper, durch die sie dann leben können, durch die sie die Materie erleben können. Und die haben wir rauszuschmeißen. Ein gefallener Engel wird keinen Menschen besetzen. Ein gefallener Engel manipuliert und hat seine Untergebenen, die bösen Geister und die Dämonen, also die Geister der Nephilim. Und die schmeißen wir raus. Also ich habe noch nicht gehört, dass ein gefallener Engel einen Menschen besetzt hat. Vielleicht Einfluss von oben, nimmt Einfluss und hypnotisiert, bindet, ja, aber die Dämonen, die bösen Geister, die suchen menschliche Körper. Und leider sind auch viele Christen von diesen bösen Geistern, diesen Dämonen besetzt und brauchen Befreiung. Okay, und ich gehe davon aus, über Deutschland, der gefallene Engel, der manipuliert unsere Regenten. Bundeskanzler Scholz und alle Minister und im Bundestag. Ja. Und die bösen Geister, die werden dirigiert von dem Engel, gefallenen Engel über Deutschland. Und einige wissen es, besonders die auch in der Freimaurerei sind, in höherem Grad, dass sie bestimmt werden von einem höheren Wesen. Kann nicht sagen, wer, ja, aber ich gehe davon aus, dass das so ist. Ja, also Unglaube ist Lüge und diese Lüge hat mit Lügengeistern zu tun. Die Welt ist voller Lüge. Und warum lügen Menschen? Weil Lügen einfacher ist, geht besser aus dem Herzen, aus dem Mund hervor, als die Wahrheit zu sagen. Wenn Menschen zusammenkommen, ich rede mal von Nichtchristen, da kommt nur Lüge aus denen raus, außer sie berichten, was sie gerade erlebt haben. Ja, weil das so leichter ist, weil das ist der Fluss des Geistes dieser Welt. Lüge, Lüge, Lüge. Politiker lügen. Aber was denkt ihr? Welcher Geist ist stärker? Der Lügengeist oder der Geist der Wahrheit? Der Geist der Wahrheit ist stärker. Und wisst ihr, indem wir die Wahrheit in unser Herz aufnehmen, die Voraussetzung, dass wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, als die Wahrheit und jetzt seine Worte, die Wahrheiten in uns aufnehmen, bewirken, dass aus unserem Mund die Wahrheit kommt. Wir hätten sonst gar keine Kraft, die Wahrheit zu sagen. So mancher Mensch fragt sich selber, warum lüge ich? Eine Lüge bringt die nächste Lüge hervor. Und so wird so ein richtiges Lügengebäude aufgebaut. Und wenn es einfach nur das Erscheinungsbild ist, wie man sich gibt, als Lüge. Und es wird so gelogen heute, es war schon immer so, dass die meisten Menschen gar nicht mehr wissen. Die gehen gerade in eine Richtung und dann kommt die nächste Lügeninformation, dann gehen sie dem nach und dann kommt das nächste, was gesagt wird, dann gehen sie dem nach und reden das nach und wissen gar nicht, warum sie das nachreden. Der Teufel wird auch Diabolos genannt und Diabolos meint Durcheinanderbringer, die werden durcheinandergebracht. Mehr oder weniger, was den Einzelnen betrifft. So, und wir gehen einfach mit der Wahrheit durch das Rote Meer hindurch, trockenen Fußes. Ist schon verrückt, warum heißt das eigentlich das Rote Meer, dass sie durch das Rote Meer gegangen sind? Der Drache wird als rotes Wesen bezeichnet. Der Kommunismus, das waren die Roten. Ja, Lüge, alles Lüge. Der Kommunismus sagt, was dein ist, das ist mein. Ich hole es mir von dir. Ja, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja, also, was sagen wir? Was mein ist, so sollten wir es eigentlich sagen, was mein ist, das ist dein. Aber der Kommunismus sagt, was dein ist, das ist mein. Der kommunistische Staat sagt, wir holen das von euch, damit wir es nach unserem wieder dem und jenen geben. Wir wissen, wie es verteilt werden muss. Und die Amerikaner sagen, nein, wir wollen von uns aus geben. Und im Grunde waren die Amerikaner über Jahrzehnte, ich weiß nicht, wie es heute ist, sehr gebefreudig, auch was das Evangelium betrifft, und die gaben von sich. Und das wollen die. Die wollen nicht das weggenommen bekommen und dass es dann gegeben wird, sondern man möchte es selber geben, oder? Man möchte es selber geben. Okay, die Lüge. Die Lüge, hinter jeder Lüge steckt ein Lügengeist. Und ein Lügengeist hat Kraft. Und diese Kraft hat er sich von Menschen durch seine Lüge geraubt. Hat Menschen beraubt, die seiner Lüge geglaubt haben. Der Teufel ist ein Räuber, steht in Johannes 10, Vers 10. Er kommt, um zu rauben, zu würgen und zu töten. Durch Lügen beraubt der Lügengeist die Menschen. Und dann hat er eine gewisse Kraft. Und wenn wir dann kommen und beten, dann kommt der Lügengeist mit seiner Kraft. Und dann stehen wir da und sagen, ja, nee, da wird nichts draus. Das Wort Gottes sagt, aber geheilt. Und der Lügengeist sagt, nein, da wird nichts draus. Guck doch mal, wie es dir geht. Ja, ist doch schon oft für dich gebetet worden. Auch dieses Gebet, naja, das bringt auch nichts. Das ist Lüge. Oder? Und diese Lüge kommt aber mit Kraft. Und in dieser Lüge ist wiederum eine Lüge, die sagt, du brauchst dich jetzt gar nicht anstrengen, da wird nichts draus. Und wenn du jetzt versuchst, mit dem Wort Gottes dagegen zu halten, hast du schon oft versucht, da wird nichts draus. Da wird nichts draus. In der Lüge ist wiederum eine Lüge. Und eine Kraft. Finde dich damit ab. Finde dich damit ab. Das ist eine Lüge. So, und der Heilige Geist möchte uns trainieren, die Wahrheit mit unserem Mund zu sprechen, auch wenn die Lüge da im Hintergrund am Reden ist. Dann sagen wir, wenn wir Versorgung brauchen, das Wort sagt, dass der Vater im Himmel uns versorgt, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen sollen und er sorgt für mich, er sorgt für uns. Wir stehen mit dem Wort Gottes gegen die Lüge. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Immer wieder. Ein Kampf ist nicht gleich nach dem ersten Schusswechsel zu Ende. Und in Bezug zum Wort, wir haben zu kämpfen, steht im Urtext, wir haben zu ringen. Das ist ein Ringen. Und ein Ringen, ja, wenn man die Ringer, die Sportringer betrachtet, ja, der der spätere Sieger, der besiegt den, den er besiegen wird, nicht mit einem Mal, wenn es gut läuft. Sondern die sind hin und her, die sind am Ringen. Wir haben zu ringen, nicht mit Menschen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit Fürstentümern der Finsternis, mit den bösen Geistern und den Dämonen unter der Himmelswelt. Wir haben mit denen zu ringen. Das heißt also, wir sagen denen immer wieder das Wort Gottes. Ich bin geheilt. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, mir kommt es nochmal vor Augen, wir Anfang der 90er Jahre, Karin und ich wollten mit unseren Kindern nach Korsika, hatten schon alles soweit vorbereitet und dann kam ein Ehepaar, die waren jung bekehrt und die wussten, dass wir nach Korsika wollten und die kamen und sagten, oh, wir haben ein ganz komisches Gefühl, es wird etwas passieren, wenn ihr nach Korsika fahrt, was nicht gut ist. So und vielleicht ein paar Tage später, da hatten wir eine Leiterversammlung und dann sagte ein Leiter, damals haben wir die noch Älteste genannt, sagte ein Ältester, ich hatte letzte Nacht einen Traum und ich sah im Traum, ihr seid nach Korsika gefahren und ich sah dich, Bernd, dass du im Sarg zurückgebracht wirst. Und dann war ich fertig. Und Karin erinnert sich, dann haben wir darüber gesprochen und ich habe gebetet. Und dann hörte ich im Geist, dass wir fahren sollen und dass ich nicht sterben werde. Und dann hat er mir aus Psalm 118 den Vers gegeben. Und den sollte ich während der Reise immer wieder zitieren, wenn Angst kommt, wenn der Unglaube kommt, ja, dass der Unglaube sagt, das wird passieren, was der gesehen hat. Und der Vers heißt, ich werde nicht sterben, ich werde leben und ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Halleluja. Und am Anfang der Reise habe ich den Vers fast alle 10 Minuten zitiert. Vielleicht übertreibe ich jetzt, vielleicht alle halbe Stunde. Aber ich habe den Vers sehr oft zitiert. Ich habe den gesprochen. Ich werde leben, ich werde nicht sterben, ich werde die Werke des Herrn verkündigen. So und nach einiger Zeit, nach ein paar Tagen oder nach einer Woche habe ich den Vers nicht mehr so oft zitiert, weil in mir Sicherheit vorhanden war, dass mir nichts passieren wird. Aber wenn die Angst wieder kam, wenn diese Vision wieder kam, dieser Traum, den der Älteste da gehabt hat, dann habe ich das wieder zitiert. Okay, dann waren wir auf der Fähre von Korsika zurück nach Livorno oder Genua, ich weiß es nicht mehr. Und ich saß auf dem Deck und mir schräg gegenüber, nicht weit von mir entfernt, saß, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar war, jedenfalls ein Mann und eine Frau, die saßen sehr dicht zusammen und die sprachen und dann sagte die Frau und schaute mich an, die Reise ist noch nicht zu Ende, da kann noch allerhand passieren. Das war der Teufel. Die Frau wusste das nicht, die hat mich angeschaut, aber hat das im Grunde zu dem Mann, der neben ihr saß, gesagt. Und ich habe gesagt, ich werde nicht sterben, ich werde leben, ich werde die Werke des Herrn verkündigen und es wird auf der Rückfahrt auch noch nicht mal ein Kratzer am Auto sein durch irgendeine Begebenheit. Das habe ich dann nochmal so richtig mit Schmackes, nicht laut, nicht so laut, aber vor mir habe ich das hingesagt. So, wisst ihr, der Teufel wollte verhindern, dass wir auf der Rückreise in Lörrach zu einer christlichen Gemeinschaft kommen, denn dort war ein Prophet aus Amerika, Lila Koss, und der Teufel wollte nicht, dass wir den kennenlernen. Und er wollte im Grunde verhindern, dass wir diese Reise nach Korsika unternehmen. Denn ich habe denen in Lörrach gesagt, wir werden dann von Korsika zurückkommen, wenn der Prophet bei euch ist, und wir werden dann da sein. Und wir waren da und wir haben Lila Koss kennengelernt und er hat über uns prophezeit. Und das war eine gute Prophetie, konnten wir mit übereinstimmen. Und dann haben wir Lila Koss eingeladen zu uns nach Rinteln, das war 1990 oder 91. Und dann hat er bei uns gesprochen und dann entwickelte sich das, dass wir die Sicht hatten, mit ihm und Freunden von ihm eine prophetische Konferenz zu haben. Das war 1993, sage ich mal. Ja, ich kann das nachschauen, ist irgendwo aufgeschrieben. Ja, und dann war eine super Konferenz, waren ungefähr 140 Leute da. Aber es war super und dann haben wir gesagt, nächstes Jahr machen wir wiederum im September eine Konferenz. Und er war auch begeistert und die Freunde kamen auch wieder mit. Dann waren es schon 250 Leute. Wann bist du dazu gekommen? Erst 1999 erst. Okay, da waren wir fast auf dem Höhepunkt, ne? Ja, und im Jahr 2000 waren wir in der Kreissporthalle 800 Leute aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus England waren einige da, sogar einer aus Ägypten, aus den USA. Also wir hatten eine super Zeit. Und der Teufel wollte das verhindern, dass wir diesen Mann kennenlernen. Versteht ihr? Und der Teufel hatte wirklich die Absicht, mich zu töten. Ich habe jetzt diesem Ältesten da keinen Vorwurf gemacht, dass er mir so eine Angst eingejagt hat, sondern mir wurde ganz schnell klar, im Grunde hat dieser Traum gesagt, was der Teufel vorhatte, sowas hat Gott niemals vor, ja, einen im Sarg zurückkommen zu lassen. Und ich wusste, das war vom Teufel und deswegen sind wir auch gefahren, weil wir lassen uns, wenn wir die Hilfe des Heiligen Geistes haben, lassen wir uns nicht vom Teufel bestimmen. Und der Heilige Geist hat gesagt, fahrt, aber sagt das Wort, sprich es gegen die Angst. Und Angst hat immer mit Unglaube zu tun. Und Angst hat immer mit Lüge zu tun. Wenn wir der Lüge glauben, dann bekommen wir Angst. Das heißt also, wenn Angst in deinem Leben ist, glaubst du gerade einer Lüge? Ist das nicht wunderbar zu wissen? Wenn da Angst ist und du bemerkst die Angst, dann darfst du wissen, du glaubst gerade einer Lüge. Wenn du der Wahrheit glaubst, hast du keine Angst, weil die Wahrheit macht frei von der Lüge, macht frei von dem Unglauben, den die Lüge hervorbringt. Macht frei von der Angst, die die Lüge hervorbringt. Macht frei von der Sorge, die die Lüge hervorbringt. Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht auch frei von der Auswirkung der Lüge. Krankheit ist eine Auswirkung der Lüge. Und warum sprechen wir, wenn jemand krank ist, Gesundheit ihm zu? Weil Gott will, dass der Mensch gesund ist. Das ist sein Wille. Die Wahrheit ist, dass Jesus gekommen ist, um alle zu heilen, die von dem Teufel überwältigt sind. Alle zu befreien, die vom Teufel überwältigt sind. Und im Hebräerbrief, da schreibt der Hebräerbriefschreiber über die Anfangsgründe des Glaubens. Und dass wir doch mal endlich von diesen Anfangsgründen Gründen des Glaubens loskommen sollen und dass wir in die tieferen Wahrheiten hineingelangen sollen. Und da zählt er untereinander die Lehre von der Auferstehung der Toten. Das ist eine Anfangslehre. Das heißt also, wir sind immer noch, wo stehen die Toten auf, wenn wir für die Toten? Haben wir schon mal für einen, oder hast du schon mal für einen Toten gebetet? Ich muss gestehen, ich habe noch nicht für einen Toten gebetet. Das ist ein Armutszeugnis, ne? Das ist im Grunde eine Anfangsgeschichte. Eine Anfangsgeschichte. Das ist eine Lüge. Jesus hat gesagt, die schläft nur. Und Lazarus hat er aus dem Grab herausgeholt. Lazarus, komm heraus. Und er konnte eigentlich gar nicht herauskommen, weil er war mit Leichentüchern umwickelt an den Füßen. Ja, der konnte eigentlich gar nicht sich bewegen. Und jemand hat mal gesagt, der ist aus dem Grab herausgeschwebt. Und dann hat Jesus gesagt, nehmt ihn die Leichentücher ab. Ist doch kein Problem für Gott. In der Kirchengeschichte wird hier und da berichtet, dass Gläubige fliegen konnten. Warum fliegen wir noch nicht? Ja, wir wissen, Philippus Airline, ja, Philippus wurde versetzt von dem Ort zu einem anderen Ort. Und ich gehe davon aus, dass ein Engel ihn transportiert hat. Also wenn die Zauberer, wenn die Hexer fliegen können, das ist doch alles abgeguckt. Das ist doch von Gott und die Teufel machen alles nach. Die machen alles nach. Was würdest du sagen, wenn ich dir einen 30-Euro-Schein geben würde und sagen würde, kauf dir das und das? Gibt es gar nicht, ne? Also der Teufel kann nicht machen, was es nicht gibt. Aber natürlich, wenn es mal so weit kommen sollte, fliege ich nicht, wenn der Teufel sagt, ja, du bist hier, du kannst doch jetzt fliegen. Ist doch für dich gar kein Problem. Du bist doch ein Sohn Gottes. Dann sage ich, wie Jesus, der Mensch lebt nicht allein vom Fliegen, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wenn der Vater im Himmel mir gesagt hätte, flieg, dann wäre ich geflogen. Aber Teufel, weil du es mir gesagt hast, deshalb fliege ich nicht. Dann kann es wiederum sein, dass der Vater im Himmel gesagt hat, flieg und der Teufel setzt noch einen hinterher, flieg. Da muss man sagen, ich fliege nicht, weil du mir das gesagt hast, ich fliege, weil der Vater im Himmel mir das gesagt hat. Ich mache diese Steine nicht zu Brot, weil du mir das gesagt hast. Wenn mein Vater im Himmel das gesagt hätte, dann hätte ich es gemacht. Ich gehe nicht auf dem Wasser, Teufel, wenn du mir das sagen würdest, aber mein Vater im Himmel hat gesagt, ich soll auf dem Wasser gehen. Deshalb gehe ich auf dem Wasser. Also auch da müssen wir lernen, ja, der Teufel versucht natürlich irgendetwas, wenn er das mitbekommen hat, einem das zu sagen und man merkt, oh, das hat der Teufel mir gesagt. Aber letztendlich war es doch der Wille Gottes. Und weil der Teufel das nachgeäfft hat, nachgeplappert hat, macht man es dann nicht, weil man weiß, weil man die Stimme des Teufels gehört hat. Obwohl Gott das vorher gesagt hat, dass man es tun soll. Also ein schmaler Pfad, genau, ein ganz schmaler Pfad. Jesus sagt, der Weg ist schmal, der Weg ist schmal. Aber wir werden trainiert, ne? Danke für, ich hatte das Gleiche mit anderen Worten versucht zu sagen, aber ich habe die Worte nicht gefunden. Aber es ist ein schmaler Pfad. Und wir lernen es, den schmalen Weg zu gehen. Okay, ich habe einfach geredet. Halleluja. Ja, hilf, Heiliger Geist. Befreie uns von Unglauben. Befreie uns von den Lügen, die hinter dem Unglauben stehen. Ja, bitte, wirke du, ja, dass wir im Glauben sind. Wir haben das Wort Gottes aufgenommen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir haben das Wort aufgenommen und hilf uns, in dem Glauben der Worte, die wir aufgenommen haben, zu gehen und in der Kraft dieser Worte zu sein und diese Worte zu proklamieren, wenn der Feind etwas anderes sagt. Hilf uns, hilf uns. Ich danke dir für deine Hilfe, Heiliger Geist. Amen. Ich habe noch was nachzutragen. Falls du irgend im Traum, falls dir irgendetwas, was nicht von Gott ist, angeheftet werden soll, wenn der Teufel dir, und du denkst im Traum gar nicht daran, dass es der Teufel ist, aber es heißt plötzlich, an deinem Körper wird die und die oder jene Krankheit entstehen. Wenn du sowas träumst, nimm das nicht an. Nimm das nicht an. Ich denke, vielen Menschen hat der Teufel im Traum den Menschen eine Krankheit angeheftet und die Menschen haben geglaubt, dass sie das bekommen werden. Ja, der Traum hat es gesagt, also wird es so geschehen, wie es im Traum mir mitgeteilt wurde. Nein, ich habe öfter solche Träume gehabt und ich habe mich dagegen gestellt. Das nehme ich nicht an, das ist nicht von dir, Jesus, das soll zerstört sein in Jesu Namen, das Blut Jesu soll das zerstören, ich nehme das nicht an, das wird in meinem Leben nicht geschehen, das ist nicht von Gott, ich nehme nur an, was von Jesus ist. Ist das hilfreich, ist das wichtig zu wissen? Amen, gut.